Lasst uns gemeinsam Gott loben mit dem Lied 94. Wir singen alle 5 Strophen. Lied 94, Gottes Wort bleibt fest bestehen. Lasst uns gemeinsam beten. Unser großer Gott, unser Vater in dem Himmel, wir sagen dir Dank für deine große Schöpferkraft, die wir jeden Tag aufs Neue bewundern dürfen. Für die Blumen und den Wald, für das Meer und die Berge, für Sonne, Mond und Sterne und das ganze Universum. Alles ist durch dein Wort erschaffen. Und du erhältst alles. Auch uns hältst du in deiner großen Hand. Und es geht kein Mensch über diese Erde, den du nicht liebst. Du gehst jedem Einzelnen nach und willst ihm deine Liebe und Gnade in Jesus Christus schenken. Danke, dass du ein persönlicher Gott bist, der sich uns offenbart hat. Du willst, dass wir leben, dass es uns gut geht, dass wir in dir geborgen sind. Dass wir uns in dir geborgen wissen dürfen. Dafür danken wir dir. Aber unser Dasein hält auch dunkle Seiten bereit. Krankheit, Angst, Leid, Arbeitslosigkeit, ja Verfolgung und Tod. Wir bitten dich, lass uns nicht allein. Mach heil, was zerbrochen und krank ist. Gib Glauben, wo wir schwach sind. Und schenke Frieden, wo der Streit regiert, und Kraft und Freiheit, wo der Alltag uns gefangen nimmt. Danke, dass du uns das Heil in Jesus Christus gebracht hast und wir deine Kinder sein dürfen. Im Namen unseres Herrn Jesus. Amen.
Vielen Dank für die wunderschönen Klänge zu Gottes Ehre und zu unserer Freude. Das Wort vor der Predigt hören wir aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 18. 2. Petrus 3, Vers 18. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Glaubensgeschwister, liebe Glaubensfreunde, ich grüße euch mit der Jahreslosung der Adventgemeinden für dieses Jahr, die ja aus diesem Wort genommen ist: Lebt immer mehr aus der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Ich bin gebeten worden, noch ein kurzes Wort zu mir selbst zu sagen, weil wir hier nicht so bekannt sind, obwohl euer Gemeindeältester mich mit den Worten begrüßte: Na, ich kenne dich auch noch aus der Zeit, als wir mit Pfadfinderhemd und Wimpel durch die Gegend zogen. Ich bin vor nicht ganz 50 Jahren habe ich in Berlin als Prediger angefangen, war dann 5 Jahre im Rheinland für die Jugend zuständig, Pfadfinder, ne, und die Jugend. Dann war ich 10 Jahre im Westdeutschen Verband mit denselben Aufgaben betraut, und aus der Zeit waren wir dann oft auch bei den gemeinsamen Lagern zusammen. Dann war ich wieder Pastor in Berlin und dann die letzten Jahre wieder im Rheinland in einer leitenden Funktion in der Nordrhein-Westfälischen Vereinigung. Seit knapp 10 Jahren genieße ich den Ruhestand. Wir fahren auch nicht mehr ganz so viel durch die Gegend, aber als wir die Einladung nach Stuttgart bekommen haben, da haben wir uns dann entschlossen, das nehmen wir an. Der Hauptgrund ist ja, meine Frau kommt aus dem Schwabenland und sie ist hier getauft worden, vor mehr als 50 Jahren. So sind wir sehr gern zu euch gekommen und freuen uns darüber. Bevor wir uns nun dem Wort Gottes zuwenden, möchte ich gerne für die Kinder noch ein Wort sagen. Alle Kinder, kommt ihr hier zu mir nach vorn? Ihr könnt euch hier vorne draufsetzen, dann sieht euch die Gemeinde, ne? Ist doch besser. Hier, einfach hier vorne drauf und ich setze mich zu euch. Sind oben noch welche, die noch einen Weg runter brauchen? Das ist schön, dass ihr gekommen seid. Ich habe eine Frage an euch. Wer von euch weiß, was ein Wissenschaftler macht? Das ist aber eine schwierige Frage. Ja? Wer weiß denn das? Was macht ein Wissenschaftler? Keiner traut sich. Hat was mit Wissen zu tun, ne? Die Wissenschaftler, die müssen viel wissen, stimmt's? Sonst wären sie ja keine Wissenschaftler, ne? Und Wissenschaftler, die erforschen Dinge. Und erforschen, was heißt das? Das machen manchmal auch schon Kinder. Die sind neugierig und die erforschen und die bauen die Sachen auseinander, die sie manchmal nicht mehr zusammenkriegen, ne? Gibt's das? Mach's manchmal, ne? Ich habe das auch immer gemacht. Wissenschaftler, die messen und untersuchen und wiegen und überlegen, wie die Dinge zusammenhängen. Was kann man alles zählen und messen? Überlegt mal, was kann man alles zählen und messen?
Geld.
Geld, das macht besonders viel Spaß, Geld zu zählen. Ne? Das ist eine gute Sache, ja? Geld kann man zählen. Was kann man zählen und messen?
Ja, alle Gegenstände.
Alle Gegenstände kann man messen, natürlich. Und wiegen, ne? Richtig. Wenn du sagst, alle Gegenstände, dann hat keiner mehr jetzt noch was zu sagen. Denn alle ist ja schon gesagt, ne? Ja, ich will euch noch einiges sagen. Man kann zählen, wie viele Kinder in der Klasse sind oder in der Kindergartengruppe. Man kann zählen, wie viele Fenster dieser Raum hat. Man kann messen, wie schnell ein Flugzeug fliegt oder wie schnell ein Auto fährt, wie tief das Meer ist, wie schwer ein Stein ist, wie lang eine Straße ist, wie hoch die Wolken sind. Aber jetzt kommt die andere Frage. Was kann man nicht zählen und messen? Wer weiß denn da was? Was kann man nicht zählen, wiegen oder messen? Ja?
Gottes Liebe?
Oh, das ist aber eine tiefsinnige Antwort. Gottes Liebe kann man nicht zählen und messen. Das ist wahr. Ich verrate euch noch ein paar Sachen. Wie viel Liebe in einem Kuss ist, kann man nicht zählen und messen. In einem Kuss, den die Mutti den Kindern gibt, weiß man, dass Liebe ist. Aber wie viel nicht? Wie viel Angst einer hat, wenn er allein ist? Wie viel ein gutes Wort wiegt? Wie teuer ein guter Freund ist? Oder wie schwer es ist, wenn einen keiner mag? Oder wie tief eine Lüge verletzen kann? Oder wie groß Freude sein kann? Und niemand kann Gott erforschen. Das hast du uns schon gesagt. Matthias Claudius, das war ein Dichter, der hat ein Abendlied gedichtet. Und da gibt es eine Strophe, die heißt: Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Manches ist da, obwohl wir es nicht wiegen, messen oder erforschen können. Man kann es glauben, manches kann man wissen, aber vieles muss man glauben. Darüber wollen wir jetzt in der Predigt nachdenken. So, das war schön, dass ihr nach vorne gekommen seid. Und jetzt dürft ihr wieder zu Mama und Papa oder Oma und Opa auf die Plätze. Liebe Gemeinde, wir haben zu Anfang des Predigtgottesdienstes ein Lied gesungen. Und ich weiß nicht, ob ihr da nachgeschaut habt, denn das Lied kommt von einem Sohn Stuttgarts, Erwin Berner. Er ist hier in Stuttgart geboren und auch gestorben. Er war einer meiner Lehrer, als ich anfing, für das Predigtamt zu studieren. Und damals war ich 19 Jahre alt. Gleich am Anfang hatte ich einen Kurs bei ihm, der hieß Homiletik Predigtlehre. Und ich war ja auf dieses Seminar gegangen, weil ich wusste, wir Adventisten, wir haben die Wahrheit. Ich wollte alle Leute überzeugen und ich erwartete, dass ich das nun lernte, in der Predigt die Wahrheit richtig darzustellen. Und dieser Bruder Berner, ein älterer Mann, unser Schulleiter damals, sprach immer wieder im Unterricht vom Raum der Gnade. Das war so ein Lieblingswort von ihm. Raum der Gnade, und ich wusste nicht, was ich damit anfangen sollte. Ich konnte mir keine Vorstellung machen, was ist das, der Raum der Gnade. Konnte man nicht messen oder wiegen. Ne? War auch nicht so klar wie manche Regel. Aber er sprach so eindrucksvoll darüber, dass es mich doch berührte. Und ich weiß noch, wie ich auf mein Zimmer ging, auf mein Studentenzimmer damals da oben, und wie ich dort niederkniete und sagte: Lieber Gott, ich verstehe das nicht. Was ist das, der Raum der Gnade? Ich verstehe das nicht. Lass mich das wissen. Lass mich das erfahren. Und ich kann euch bekennen, jetzt im Alter, es gehört zu den schönsten Gebetserhörungen in meinem Leben und ich habe viele erlebt. Es gehört zu den schönsten Gebetserfahrungen meines Lebens, im Raum der Gnade leben zu dürfen. Ellen White kommentiert unseren Predigttext, den Ausgangstext für die Jahreslosung, und sagt von Petrus, der das ja aufgeschrieben hat: Petrus ermahnt die Brüder in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Heilandes und Herrn Jesus Christus zu wachsen. In dem Maße, in dem die Gemeinde Gottes in der Gnade wächst, wird sie sein Wort klarer verstehen. Sie wird neues Licht und Schönheit in seinen heiligen Wahrheiten entdecken. Mit diesem Wort wollen wir uns unter anderem heute Nachmittag beschäftigen. Ich mache euch ein bisschen neugierig, kommt also und hört zu und diskutiert mit. Jetzt in der Predigt soll es uns nur um die Verbindung gehen, die die Bibel uns gibt. Sie verbindet nämlich hier Gnade und Erkenntnis. Und das macht Schwester Weid auch. Gnade und Erkenntnis gehören irgendwie zusammen. Und ich möchte das an einem Text darstellen, den wir im ersten Johannesbrief finden. Johannes, Kapitel 5, Vers 13. Dort schreibt der Apostel Johannes an die Gemeinden: Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Das ist ja schon ziemlich ungeheuerlich, was er da schreibt. Er sagt, ich schreibe euch das, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Kann man das wissen? Wenn ihr hier in Stuttgart auf der Straße die Leute fragt oder wenn ihr eure Arbeitskollegen fragt oder eure Nachbarn, kann man das wissen, dass man das ewige Leben haben kann? Ist das eine Sache des Wissens? Also was ich sicher weiß, ist, dass jeder sterben muss. Das wissen wir alle. Und das werden wir auch meist als Antwort bekommen. Das ist gewiss. Es gibt wohl kaum etwas so sicher, was so sicher ist, wie dass wir alle sterben müssen. Und die Bibel sagt das ja auch. Unser Leben wird, wenn es hochkommt, 70, 80 Jahre, es ist wie das Gras, das schnell verdorrt und dann sind wir nicht mehr. Ich erinnere mich, wie ich 19 Jahre alt war, las ich damals den damals viel gelesenen Schriftsteller Werner Bergengrün und ich las den Tod von Reval, so eine Erzählung, und da spricht er vom Revaler Totentanz. Zum Tanze ruft ich insgemein die Kreaturen allzumal, arm, reich, groß und klein, Papst, Kaiser, König, Kardinal. Und alle werden sich zum Volk der Toten gesellen. Der Tod ist doch ein großer Trost. Er macht, dass sich niemand fürchten muss. Wir werden alle unseren Tod sterben, ein jeder in seiner Art und seiner Stunde. Ja, das beeindruckte mich, als ich 19 Jahre alt war. Dachte ich, ja, stimmt, wir müssen alle sterben und eigentlich muss uns doch der Tod vertraut sein, weil wir alle sterben müssen, weil wir ihn immer wieder erleben. Bei den Menschen, die vor uns gehen. Und ich dachte, ja, so willst du in Zukunft denken. Du wirst dich vom Tod nicht mehr fürchten. Du wirst den vernünftig wissend angehen. Ja, mit 18 war ich damals, als ich das las. Da verunglückte mein Freund von einem Tag auf den anderen, 17 Jahre alt. Und nichts war's mit der Gelassenheit. Und nichts war's mit der Ruhe, die man dem Tod gegenüber haben kann. Und ich spürte, der Tod ist ein Feind. Das, was ich wissen kann, dass alle sterben müssen, das tut mir nicht gut. Und es gibt so vieles, was wir wissen, dass wir alle Verlust, Leid, Ungewissheit im Leben erleben. Träume platzen, Arbeit geht verloren, finanzielle Absicherung wird wertlos, Gesundheit, Besitz, geliebte Menschen sind plötzlich nicht mehr da. Und als Folge gibt es Angst, gibt es Unsicherheit, gibt es Kraftlosigkeit, Mutlosigkeit. Wie sollen wir denn leben? Und an dieser Frage stellt sich die Frage des Gewissen, der Gewissheit. Oder was kann man denn wissen? Und wie kann man denn wissen? Und an dieser Frage schreibt der Johannes, ich schreibe euch das, dass ihr wisst. Und ich finde das schon recht abenteuerlich, was er da schreibt. Kann man das wissen? Zunächst mal ist es klar, dass wir in unseren Handlungsweisen sicherer handeln, besser handeln, wenn wir etwas wissen. Das ist klar. Unwissenheit, das ist auch unsere Erfahrung, macht uns unsicher, und wenn sie durch Wissen ersetzt wird, dann werden wir sicherer. Das ist in vielen Bereichen des Lebens so. Wenn wir jemand dringlich erwarten, wir wollen wirklich, dass er kommt, und er sagt uns nicht genau, wann er kommt, heute Morgen oder übermorgen oder noch später, dann sind wir sehr ungewiss. Ne? Wenn er aber sagt, morgen 12.30 Uhr, Hauptbahnhof Stuttgart, Gleis 3, dann weicht die Ungewissheit. Dann wissen wir Bescheid, dann können wir ihn abholen. Auch Erfahrungen schafft Wissen. Wenn ihr eingeladen werdet, vor etwas mehr als 100 Jahren bei den Brüdern Wright, als sie da so eine Flugmaschine gebaut hatten aus Draht und Holz und Leinen und noch was alles, was sie da eingebaut hatten. Wenn die euch eingeladen haben, komm, flieg mit, wir fliegen mal. Na, wärt ihr da eingestiegen? Das wäre euch doch zu ungewiss gewesen. Ne? Aber im Linienflug mit der Lufthansa, die meisten haben da keine Probleme einzusteigen. Wir haben eine gewisse Erfahrung, die Erfahrung schafft Wissen, und das Wissen nimmt uns die Ungewissheit. Und wir können etwas tun. Und das gilt für alles, was wir erforschen können. Wissenschaft hilft uns, Unsicherheit zu nehmen, weil sie Zusammenhänge erklären kann, weil sie Gesetzmäßigkeiten darstellen kann. Wissen ist Macht, hat der Philosoph Bacon mal gesagt. Und die Bibel sagt es eigentlich auch. In Sprüche gibt es einen Text: Nur ein kluger Mensch ist wirklich stark. Durch Wissen vervielfältigt er seine Kraft. Also Wissen darf nicht gering geschätzt werden. Aber die Frage ist, können wir die Lebensunsicherheit, die Ungewissheit, die ich gerade an einigen Fragen dargestellt habe, können wir die durch Wissen überwinden? Wenn es darum geht, unsere Angst, unsere Unsicherheit, die darauf beruht, zu überwinden, dann reicht das Wissen nicht. Also wenn jemand von euch sehnsüchtig erwartet wird und er teilt euch mit, okay, gut, ich bin morgen um 12.30 Uhr auf dem Bahnhof in Stuttgart. Ihr wisst aber, dass der immer sehr unzuverlässig ist, dass der meistens seinen Zug verpasst. Oder ihr wisst, da wird gerade wieder demonstriert am Hauptbahnhof von Stuttgart. Da kann man gar nicht hin. Ja? Oder ihr wisst, die Bundesbahn ist sowieso unpünktlich. Ne? Nimmt es dann euer Wissen, dass er pünktlich sein will, die Unsicherheit? Wir spüren schon, da braucht man mehr. Oder wenn jemand Flugangst hat, nützt es dann, dass man ihn auf die Statistik hinweist, dass statistisch Fliegen eines der sichersten Verkehrsmittel ist? Nimmt das ihm die Flugangst? Oder wenn ein Kind Angst vorm Dunkeln hat, reicht es dann, dass wir zu ihm sagen, du weißt doch ganz genau, dass morgen früh wieder hell wird? Das nützt nichts, ne? Nützt nichts, ne? Hast trotzdem manchmal Angst, ne? Du nicht mehr, du bist ja schon groß, aber ja, so klein warst, ne? Wir spüren also, das Wissen allein reicht nicht. Vor allen Dingen nicht, um Lebensgewissheit zu finden. Wir brauchen mehr. Was aber brauchen wir? Wenn das Kind in Arm genommen wird, von jemandem, dem es vertrauen kann. Wenn es die Wärme und die Liebe der Mutter oder des Vaters spürt, dann weicht die Angst. Lebensgewissheit finden wir nicht durch das Wissen. Finden wir nicht durch die reine Erkenntnis. Wie kann dann der Apostel schreiben, ich schreibe euch, dass ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Schauen wir mal genau hin. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt. Das heißt, es gibt auch ein Wissen, das aus dem Glauben kommt. Wissen allein vermag keine Lebenssicherheit zu geben. Und das gilt nicht nur für religiöse Menschen. Das gilt für alle Bereiche des Lebens. Das gilt sogar fürs Geld. Wenn das Vertrauen in eine Währung nicht mehr besteht, dann hat die Währung keinen Wert mehr. Grundlage, Fundament für Lebenssicherheit ist das Vertrauen. Hirnforscher sagen, der Mensch ist auch aus neurobiologischer Sicht auf soziale Resonanz und Kompetenz und Kooperation angewiesen. Er braucht den anderen. Und in der Bibel erfahren wir, dass der Mensch auf den anderen hin geschaffen wird. Dass der Mensch von vornherein zum Vertrauen, zum Gottvertrauen geschaffen wurde. Wir Menschen haben nicht die Wahl, ob wir glauben oder nicht. Und das gilt für alle Menschen, nicht nur für die Religiösen. Sondern es kommt immer darauf an, woran wir glauben, worauf wir unser Vertrauen setzen. Über Jahrhunderte, Jahrtausende haben die Menschen nicht die Frage gestellt, gibt es einen Gott? Sondern immer nur die Frage, welcher von den vielen Göttern ist der richtige? Sie wussten, von allein können sie das Leben nicht sichern. Und darum schreibt Johannes, ich sage euch etwas über das ewige Leben und das könnt ihr wissen, wenn ihr glaubt. In unserem tiefsten Innersten wissen wir nämlich, dass wir nicht alles wissen. Und darum lässt uns das Wissen immer unsicher sein, auch wenn wir es uns nicht eingestehen. Und religiöses Wissen, wenn wir uns auf das religiöse Wissen begründen, das soll uns heute Nachmittag beschäftigen, dann führt uns das zur Rechtgläubigkeit. Aber es führt uns auch dazu, dass wir uns immer wieder neu vergewissern müssen. Und dass wir manchmal die Distanz zu denen, die uns nicht zustimmen, herstellen müssen, weil wir sie ablehnen. Weil sie ganz unser Wissen in Frage stellen. Und in der Bibel, schönen Kapitel über die Liebe in 1. Korinther 13 wird gesagt, Erkenntnis bläht auf. Wissen kann also mich sogar gefährden, wenn ich es nicht auf das Vertrauen gründe. Und darum schreibt Johannes, ich schreibe euch, dass ihr etwas wissen könnt, weil ich bei euch das Gottvertrauen voraussetzen kann. Die Gewissheit, auf die Johannes und Petrus hier bauen, ist die Gewissheit des Vertrauens, die Gewissheit des Glaubens. Und die vermittelt die Heilige Schrift immer wieder. Johannes besonders, der am Anfang seines Johannesevangeliums die Menschwerdung Christi, die Menschwerdung Gottes in Christus in den Mittelpunkt stellt. Das Wort wurde Mensch. Und lebte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit und wie Gott seinen einzigartigen, eingeborenen Sohn gibt. Und in ihm haben wir die vergebende Liebe und die Treue Gottes erfahren. Und dann sagt er, von seiner Fülle haben wir genommen Gnade über Gnade. Aus seinem göttlichen Reichtum hat er uns für immer und immer wieder mit seiner grenzenlosen Liebe beschenkt. Das erzählt er. Und darum wird Christus auch Gott mit uns genannt. Und da wird gesagt, wer an den Namen Christi glaubt, der kann gewiss sein. Und das ist durchwegs Thema des Neuen Testaments. Es gibt ein Kapitel im Neuen Testament, das gehört zu meinen Lieblingskapiteln. Es ist nicht so ganz leicht zu lesen, aber ich will euch trotzdem neugierig machen. In der Grundsprache im Griechischen ist fast das ganze erste Kapitel von Epheser, also Epheser 1, ein einziger Satz. Im Deutschen hat der Luther schon mehrere Sätze daraus gemacht und die moderneren Übersetzungen machen das noch deutlicher. Es gehört zu meinen Lieblingskapiteln. Besonders dann, wenn es immer wieder nach mir greift, dass mich die Unsicherheit erreicht. Und das hört merkwürdigerweise auch nicht auf, wenn man älter wird. Hat man sich früher Sorge gemacht, ob man die richtige Frau kriegt? Oder habe ich später mir Sorgen gemacht um meine Kinder? Was wird aus ihnen? Dann mache ich mir jetzt Sorgen um meine Enkelkinder. Was wird aus ihnen? Immer wieder kommt das und packt ein. Und dann gibt es Kritik, dann wird man angegriffen. Und dann wird man erschüttert. Gerade von Menschen, die man vielleicht aus der Gemeinde kennt. Und dann ist man so schnell enttäuscht. Das ist manchmal, als ob einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Und man spürt, da ist keine Sicherheit da. Wie kann ich Sicherheit gewinnen? Und dann finde ich diese Texte, die aus dem Vertrauen sprechen, vom Vertrauen erzählen, so hilfreich. Wenn ihr, heute Nachmittag wollt ihr ja hier sein, aber wenn ihr abends nochmal nachlest, dann lest mal Epheser 1. Was ich immer mache ist, ich lese diesen Text, wo Gott von der Erwählung spricht und setze da meinen Namen ein. Wo also der Apostel Paulus ich oder wir schreibt. Am Anfang schreibt er immer ich, nachher geht er ins Wir über. Da setze ich immer meinen Namen ein. Ehe der Welt grundgelegt war, hat Gott mich, dich, mich, Lothar, erwählt. Aus Liebe hat er mich vorherbestimmt, heilig zu sein, befreit von Schuld, befähigt zu lieben. All das wird da geschildert. Und dann setze ich meinen Namen ein, sage ich, Gott, was bist du für einer, der das mit dir macht? Und dann spüre ich, wie das Vertrauen mich erreicht. Dann spüre ich, dass die Grundlage meines Lebens seine Zusage ist und er ist vertrauenswürdig. Gott ist zu uns gekommen. Er ist Gott mit uns. So nennt die Heilige Schrift Christus. Gott ist mit uns. Und ich bin gewiss, schreibt er im Römerbrief, dass nichts mich scheiden kann von der Liebe Gottes, hatten wir in der Lektion. Ich bin begnadigt. Spüren wir, was der Apostel meint, wenn er sagt, von seiner Fülle haben wir das genommen. Wir nehmen das. Wir dürfen in der Gnade wachsen. Das heißt eigentlich, wir dürfen im Raum der Gnade leben. Was hat das mit Wissen zu tun? Wissen und Erkenntnis und Glauben brauchen einander. Sie bedingen einander. Viele Leute glauben alles Mögliche, nur weil sie unwissend sind. Manchmal auch religiöse Menschen. Man muss schon nach dem Wissen fragen. Aber man muss sehen, in welchem Verhältnis steht das zueinander. Lass uns nochmal einen Text aus dem Galaterbrief lesen. Galater, Kapitel 2, Vers 16. Dort schreibt der Apostel, doch weil wir wissen, dass der Mensch durch die Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus, durch das Vertrauen an Jesus, sind wir auch zum Glauben an Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben und nicht durch die Werke des Gesetzes. Was sagt er uns eigentlich da? Da sagt er, wir wissen, wir schaffen es nicht mit unseren Bemühungen. Alles richtig machen zu wollen, alle Gesetze genau befolgen zu können, alle Formeln, die wir auch als Kirche aufstellen können, weil wir einander auch Richtung für das Leben geben wollen, genau einzuhalten. Da stehen wir immer wieder vor der Frage, schaffen wir das? Und robuste Menschen neigen dann manchmal dazu zu sagen, ja, die anderen sollen sich mal so anstrengen wie wir, ne? Dann wäre es schon ganz schön in der Gemeinde. Ja, aber man spürt dann auch sehr schnell, das sind nicht gerade die Sympathischen. Oder die meisten von uns, wenn sie darauf schauen, was alles verlangt werden kann, dann neigen sie eher dazu zu sagen, das schaffe ich nicht. Wie soll ich das bloß schaffen? Na, wir haben es jetzt in der Lektion immer gelernt mit der Mission. Ne? Wie sollen wir das alles schaffen? Das kann einen regelrecht deprimieren. Und wir spüren, wenn wir uns auf das, was wir wissen, verlassen, das reicht nicht. Und welch eine Befreiung, sagt der Apostel. Das können wir doch wissen, dass es nicht reicht. Das haben wir doch erlebt. Das haben wir erforscht. Der Apostel hat es theologisch erforscht. Wir wissen, es reicht nicht mit dem Gesetz. Das ganze Volk Israel hat es nicht geschafft. Hat sich und andere Leute gequält damit. Wir wissen, es reicht nicht. Warum nehmen wir nicht dieses Wissen und gehen zu Gott und sagen, lieber Gott, da bin ich. Ich kann es nicht. Ich pack's nicht. Und auch wir als Kirche packen es nicht. Wir möchten nichts anderes haben als deine Gnade. Wir vertrauen uns dir an. Wir wollen im Raum der Gnade leben. Dann wird so vieles so ganz anders. Noch einmal zwei Worte von Ellen White und die machen uns nachdenklich. Wir haben noch viele Lektionen zu lernen und sehr viel zu verlernen. Also in anderen Worten, wir bleiben immer Forschende und Lernende und müssen sogar verlernen. Nur Gott ist unfehlbar. Wer meint, keine liebgewordenen Ansichten aufgeben und seine Meinung nicht ändern zu müssen, der wird enttäuscht werden. Solange wir auf unseren Meinungen und Vorstellungen beharren, können wir die Einheit, für die Christus betete, nicht erleben. Oder nichts kann mehr zur vollkommenen Einheit der Gemeinde beitragen als der Geist der Nachsicht Christi. Satan kann Zwietracht sehen. Christus allein vermag die auseinanderstrebenden Kräfte zu vereinen. Wenn ihr als einzelne Mitarbeiter in der Gemeinde Gott über alles liebt und euer Nächsten wie euch selbst, dann braucht ihr euch um die Einheit nicht besonders zu bemühen, dann entsteht ein Einssein in Christus. Christus sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wie steht es also um das Wissen und den Glauben? Glauben wir? Glauben wir der Gnade Gottes? Beginnen wir im Raum der Gnade zu leben? Und dann werden wir spüren, wie der Apostel sagt, der Herr ist meine Stärke. Ich kann getrost leben, auch wenn ich schwach bin, wenn ich nicht alles weiß, wenn ich nicht alles kann, weil das Vertrauen mich hält. Amen.
Nie tiefer als in Gottes Hand. Mit dem Lied 154 aus Leben aus der Quelle wollen wir unseren Gottesdienst abschließen. Wir singen alle drei Strophen, Lied 154.
unser Vater im Himmel, unser treuer Heiland Jesus Christus. Dich beten wir an und wir tun es im Namen des Heiligen Geistes, weil er in uns wirkt und wir das deiner Gnade verdanken. Herr, hab Dank, dass wir uns zu dir wenden dürfen. Hab Dank, dass wir dir vertrauen dürfen, auch da, wo wir nicht wissen. Vergib uns, Herr, wenn wir nicht wissen wollen oder nicht danach fragen, was wir wissen können. Vergib uns aber auch, wenn wir uns auf das Wissen verlassen, wo es uns letztlich verlässt. Wir stehen vor dir, Herr, als solche, die es allein nicht packen. Wir stehen vor dir als solche, die auch da beieinander brauchen. Und Herr, darum schenke uns diese Gemeinschaft, die deine Gnade lebt, die sich in Güte zueinander zuwendet, uns von daher nach dem Wissen fragt. Und schenke uns die Gewissheit, dass deine Güte mit uns ist, auch da, wo wir nicht verstehen. Lass uns an dir festhalten, damit wir fröhlich jeden Tag auch der vor uns liegenden Woche beginnen können. Weil wir wissen, Herr, du bist da und du bist derselbe, immer und in Ewigkeit. Und dein Wort gilt. Hab Dank dafür. Amen. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und dem Sohn Jesus Christus, sei mit uns in Wahrheit und in Liebe. Amen.